grüßen euch die Gemeinden Christi. So schrieb der Heidenapostel Paulus vor fast 2000 Jahren an die Gläubigen in Rom. Christen, die ihnen diese Botschaft übers Radio bringen, sind bemüht, in eben solchen biblischen Gemeinden Christi zur Ehre ihres Herrn und zum Heile vieler zu wirken. Mein Name ist Gottfried Reichel. Ich bin Evangelist einer Gemeinde Christi. Es freut mich, dass ich jede Woche um diese Zeit über die Radiowellen zu Ihnen kommen darf, um mit Ihnen gemeinsam über Christus, sein Wort und seine Gemeinde nachzudenken. Wo sind unsere Toten? Während dieser Jahreszeit denken wir öfter an unsere Toten als sonst. Aller Heiligen, aller Seelen, Totensonntag, Volkstrauertag sind Zeichen dieses Gedenkens. Das ist nicht von ungefähr. Das große Sterben, das mit dem nahenden Winter durch die Natur geht, erinnert uns an den Tod und ruft in uns Erinnerungen an die geliebten Verstorbenen wach. Dann steigt in uns immer wieder die Frage auf, wo sind unsere Toten eigentlich? Sind sie auf den Friedhöfen, wohin zahlreiche Menschen ziehen, um die Hügel mit Grün und Kerzen zu schmücken? Ja, ein Teil des Menschen endet auf dem Friedhof. Das, was irdisch an ihm ist, wird dort zur letzten Ruhe gebettet, und somit erfüllt sich das Wort aus Prediger 12,7, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Wie steht es aber mit der Seele des Menschen? Hat er überhaupt eine? Wenn ja, wohin entweicht sie in der Stunde des Todes? Wer kann auf diese uralte Frage der Menschheit eine Antwort geben? Schon viele haben versucht, das zu tun. Das Geheimnis des Jenseits wäre noch immer ungelöst, wenn es uns nicht offenbart worden wäre. Gott hat es uns offenbart. Nicht durch die zahlreichen falschen Propheten, die solches von sich behaupten, sondern durch Jesus Christus. Deshalb müssen wir zur Bibel greifen, wenn wir die Antwort auf die Frage, wo sind die Toten, untersuchen wollen. Wie schon weiter oben durch Prediger 12,7 gezeigt, ist der Tod eine Trennung von Leib und Seele. Während der Leib wieder zu Staub und Asche wird, geht die Seele einen anderen Weg. Wohin dieser Weg führt, darüber wurde unter dem alten Bund noch nicht viel offenbart, so dass Salomo noch unsicher in seinem Herzen fragt: Wer weiß, ob der Odem des Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehs unterwärts unter die Erde fahre? Doch im neuen Bund wird dem Christen über diese Frage mehr Klarheit zuteil. So bezeugt der inspirierte Apostel Paulus: Wir sind nun alle Zeit getrost und wissen, dass wir, während wir im Leibe daheim sind, fern vom Herrn auf der Wanderung sind, denn im Glauben wandeln wir, nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, auszuwandern aus dem Leibe und daheim zu sein beim Herrn. Für diesen Zeugen Christi gibt es keinen Zweifel, dass sein innerer Mensch, wie er ihn kurz vorher nennt, nach dem Auswandern aus der Behausung des Leibes daheim beim Herrn sein wird. Ja, er weiß durch den Heiligen Geist, dass dies ein bewusster Zustand sein wird, denn er erklärt hier und auch im Philipperbrief: Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christo zu sein. Dass die Seelen der Verstorbenen sich in einem bewussten Sein befinden, beweisen auch zwei Stellen in der Offenbarung. Einmal ist von den Seelen derer die Rede, die erwürgt wurden um das Wort des Gottes willen. Und es wird zu ihnen gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis das vollends dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch sollten getötet werden, gleich wie sie. Es ist bezeichnend, dass die Seelen dieser treuen Glaubenszeugen sich unter dem Altar befanden, also in jener himmlischen Welt, wo auch ihr Herr regiert als der, dem nach der Auferstehung und Himmelfahrt alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben wurde. In einer weiteren Vision wird diese Tatsache nochmals betont, indem von den Seelen derer gesprochen wird, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses über Jesus. Auch diese Seelen weilen in himmlischen Regionen, nämlich dort, wo nach dem Zeugnis der Offenbarung die Throne stehen. Die Aussagen über die Seelen von Entschlafenen machen deutlich, dass ihr Ruhen nicht mit einem Schlafzustand verwechselt werden darf. Heißt es doch, dass sie riefen, mit Christus regierten und ihnen etwas gesagt wurde. Jener Ort der Seligen wird von unserem Herrn in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus Abrahams Schoß genannt. Lazarus hatte Gemeinschaft mit dem Vater der Gläubigen und wurde dort getröstet, was ebenfalls das Bewusstsein voraussetzt. Übrigens, manchmal versucht man, diese deutlichen Aussagen Jesu über das Jenseits mit dem Einwand zu entkräften, dass es sich um ein Gleichnis handele. Nun, selbst wenn es eins wäre, so sollten wir nicht vergessen, dass der Heiland für seine Gleichnisse niemals Dinge und Zustände erfand, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Die Tatsache, dass der Herr ausdrücklich den Armen mit seinem Namen Lazarus nennt, was er sonst in Gleichnissen nie tut, scheint mir Hinweis genug, dass es sich hier um kein Gleichnis handelt. Diesen Ort des Trostes in Gemeinschaft mit Abraham nannten die Juden auch noch Paradies. Dieses Begriffs bedient sich auch Jesus, als er dem einen Schächer am Kreuz verheißt: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass es sich bei diesem Zustand der Seele um einen Zwischenzustand handelt, der bei der Wiederkunft Christi und dem jüngsten Gericht durch die Vereinigung der Seele mit dem unvergänglichen Auferstehungsleib für den Gläubigen in ein ewiges und vollkommenes Sein einmündet. So schön und erstrebenswert dieses Ruhen der Seelen beim Herrn für die Seligen geschildert wird, so furchtbar ist andererseits der Zustand der Seelen, die sich in ihrem Erdenleben nicht an den Willen Gottes hielten oder ihn gar mutwillig von sich stießen. Sie sind in der Qual und Pein. Sie warten auf das Gericht, von dem sie wissen, dass es sie verdammen wird und dem sie doch nicht entfliehen können. Jesus macht uns klar, dass es unmöglich ist, von dem einen Ort in den anderen zu gelangen, denn eine große Kluft ist zwischen beiden befestigt. Die Qual der Gottferne wird noch dadurch erhöht, dass man um die Seligkeit des anderen weiß und gleichzeitig die Gewissheit hat, nie dorthin kommen zu können. Denn dies lehrt uns die Bibel bestimmt, dass mit unserem Tode unser ewiges Schicksal entschieden ist. Wenn auch das Totenreich nichts Endgültiges ist, so ist doch die Entscheidung über unser ewiges Schicksal schon gefallen. Sie liegt hier im Leben, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi, auf dass ein jeglicher empfange, wonach er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Immer wieder wird uns in der Schrift gesagt, dass wir nach unseren Werken gerichtet werden. Deshalb werden wir auch in der Schrift immer wieder aufgefordert, uns in diesem Leben dem Herrn zu übergeben, denn es kommt die Nacht, in der das nicht mehr möglich ist. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Genauso wenig wie in der Bibel die Möglichkeit einer Errettung nach dem Tode gelehrt wird, genauso wenig ist darin die Lehre von einem Fegefeuer zu finden. Wer ein Christ ist, der ist auch von seinen Sünden völlig gereinigt. Wie schätzen wir denn die Sünde ein, wenn wir meinen, wir könnten für sie büßen? Auch die kleinste Sünde trennt uns von Gott. Entweder hat Christus uns erlöst, dann brauchen wir nicht mehr zu büßen, denn das hat er für uns am Kreuz getan. Oder wir weisen sein Gnadenangebot von uns und ernten den Lohn unserer Sünde, die ewige Verdammnis. Dazwischen gibt es nach der Schrift nichts. Können wir etwas zur Errettung unserer Toten tun? Gewiss würde jeder etwas tun, wenn er damit das ewige Geschick seines verstorbenen Vaters, seiner Tochter oder sonst eines lieben Menschen bessern könnte. Nun gibt es einige Glaubensrichtungen, die die Menschen damit anlocken wollen, indem sie eine solche Möglichkeit versprechen. So wird behauptet, es ist heilsam und gut, für die Verstorbenen zu beten. Die Bibel lehrt uns das aber nicht. Sie sagt vielmehr, wie bereits oben angeführt, dass wir nach unseren Werken, die wir hier getan oder unterlassen haben, gerichtet werden. an unserer heutigen Einstellung zu Gottes Wort und Willen entscheidet sich das Urteil, das wir empfangen werden. Jesus sagt in Johannes 12,48: Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon seinen Richter. Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Nach dem Tode ist die Entscheidung unabänderlich. Gott ist damit nicht unbarmherzig geworden, denn lässt er uns nicht bei Lebzeiten immer wieder einladen und zu sich bitten, weil er uns vergeben will? In aller Liebe muss es gesagt werden, die Bibel kennt weder einen Ablass für die Toten noch eine Taufe und Versiegelung zur Errettung Verstorbener, wie dies von manchen gelehrt wird. Es ist die große Wahrheit des Evangeliums, dass Gott die Gerechtigkeit geschenkweise zurechnet, denen, die glauben. Gerade aber das Glauben ist nach dem Tode nicht mehr möglich, weil dann aus dem Glauben das Schauen und Wissen wird. Glauben ist aber nun gerade ein Nichtzweifeln an dem, was man mit den Augen nicht sieht. Wir sollten unsere Zeit nicht damit verbringen, dass wir versuchen, das Los unserer Verstorbenen nachträglich zu verbessern, denn wir können nichts mehr für sie tun. Lasst uns glauben, dass sie in Gottes Hand gegeben sind und von ihm, dem gerechten Richter, der sie besser kennt als wir, Gerechtigkeit empfangen werden. Wir sollen unsere Zeit und Kraft vielmehr den Lebenden zuwenden und dafür Sorge tragen, dass wir selbst und die anderen nicht verloren gehen. Für sie sind wir verantwortlich und für sie können wir etwas tun. Deshalb sollte uns der Tod wachrütteln und zur Besinnung bringen, etwas für unsere Seele zu tun. Ja, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Sie hörten die Sendung »Es grüßen euch die Gemeinden Christi«. Das heute behandelte Thema »Wo sind unsere Toten?« berührt naturgemäß auch die Frage »Hat der Mensch eine Seele?« In diesem Zusammenhang haben Christusgläubige, die das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift zu diesem Thema anerkennen und glauben, schon seit langer Zeit viel Spott erdulden müssen. Nur allzu gern verwiesen und verweisen Gottesleugner und Ungläubige auf die Tatsache, dass Ärzte beim Sezieren eines Toten bisher noch niemals auf eine Seele gestoßen seien. Während Argumente solcher Art von Christusgegnern nur zu erwarten sind, wird es äußerst betrüblich, wenn Menschen, die sich als Verteidiger der biblischen Wahrheit präsentieren, ähnliche schriftwidrige Ansichten lautstark vertreten und damit unter manchen Gläubigen Verwirrung stiften, wie ich dies leider immer wieder aus vielen Zuschriften entnehmen muss. Aus diesem Grund möchte ich heute nicht nur die Abschrift der heutigen Ansprache kostenlos anbieten, sondern ebenfalls auf eine 24-seitige Broschüre verweisen, die im Lichte der Heiligen Schrift ausführlich zum Thema Seele Stellung nimmt. Unter anderem werden darin die verschiedenen Bedeutungen des Begriffs Seele, wie die Bibel ihn gebraucht, behandelt und folgende Fragen beantwortet. Kennt die Bibel die Totenbefragung? Gab es schon zur Zeit Jesu Irrlehrer, die die Existenz der Seele leugneten? Was verstand man zur Zeit Jesu unter Paradies? Kennt die Schrift ein Leben außerhalb des Leibes? Gibt es eine ewige Verdammnis? Wie kann der Mensch das Endziel christlichen Glaubens, die Rettung der Seele, erlangen? Wer sich wirklich biblische Klarheit über das Thema Seele verschaffen will, den möchte ich ermutigen, die genannte Broschüre noch heute bei mir anzufordern. Kennwort: Seele. Postkarte genügt. Es entstehen Ihnen keinerlei Kosten. Meine Adresse: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 0210. Ich wiederhole: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 0210. Und nun bis zur nächsten Sendung. Auf Wiederhören.